Ich habe einen Patenonkel, er heißt Hans und ist Maler und sehr dünn. Ich glaube, er ist auch stark. Claudia hat grüne Augen, eine Knochennase und sie hat auch ein Muttermal im Gesicht. Aber meine richtigen Tanten und Onkel sind es nicht.
Okay, stell dich doch mal vor, wie du heißt, wie alt du bist, was du machst und was dich interessiert.
Hi, mein Name ist Selma. Ich bin 17 Jahre alt und was soll ich noch sagen?
Was du machst.
Und mache derzeit mein Abi.
Selma Coming of Age. Die Geschichte einer Patenschaft. Ein SWR-Kultur-Podcast in 6 Folgen. Von Claudia Heißenberg und Matthias Hof.
Und wie findest du den Titel?
Cool, hört sich interessant an.
Weißt du, was das bedeutet, Selma Coming of Age?
Selma kommt ins Alter?
Gar nicht so schlecht übersetzt. Es heißt, Selma wird erwachsen.
Ach so. Ich muss ehrlich sein, ich fühle mich ein bisschen alt.
Warum?
Selma wird erwachsen. Ich will immer noch gerne 16, 17 bleiben. Für immer.
Folge 1.
Ich heiße Selma und nicht Selma. Also, meine alte Klassenlehrerin hat Selma gesagt. Hat mich aber eigentlich auch nicht so gestört. Also, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Der Name Selma ist ja an sich nicht falsch. Ist auch ein, also, ich weiß nicht, ob es ein deutscher Name ist, aber es gibt auch deutsche Leute, die Selma heißen mit S. Und nicht mit S. Deshalb. Eigentlich ist es ja nicht falsch. Man kann ja nicht irgendwie von Deutschen zum Beispiel erwarten, dass sie jetzt irgendwas Arabisches aussprechen. Und das ist auch noch perfekt. Bestimmt würde ich irgendwann mal dann irgendwie sagen, ja, eigentlich heiße ich Selma mit einem scharfen S. Aber es ist jetzt nicht direkt, wenn jemand meinen Namen falsch ausspricht, ich jetzt sage, nee, so heiße ich gar nicht. Ich heiße Selma und nicht Selma. Selma. Einfach schnell, also nicht so langsam. Nicht Selma, sondern Selma.
Selma, mit scharfem S also, ist eine junge Frau mit dunklen Locken und modischer Brille mit schwarzem Gestell. Ungefähr 1,65 groß, schlank, Sweater, Jeans, Sneaker. Geboren wurde sie im Juli 2005 in Köln.
Also ich kenne Selma seit 2011, ich glaube Ende 2011, ja Ende 2011. Selma war damals 6 und gerade in dem Sommer eingeschult worden. Und mein Mann und ich, wir wussten da schon eine ganze Weile, dass wir keine Kinder bekommen können und haben irgendwie nach einer Lösung gesucht. Adoption waren wir schon zu alt, Pflegekind haben wir uns nicht zugetraut. Aber bei der Pflegekinderstelle, die Mitarbeiterin, die erzählt uns halt von dem Patenprojekt, wo man ein Kind einmal in der Woche betreut und das fanden wir ganz gut und wollten mal ausprobieren. Das erschien uns ein bisschen wie eine gute Lösung, ein Kind zu begleiten und dabei zu sein, wie es aufwächst, ohne eben die ganzen Probleme.
Das ist Claudia. Im November 2011 übernahmen sie und ihr Mann Hans eine soziale Patenschaft für Selma. Ehrenamtlich und langfristig. Was die beiden damals noch nicht ahnten, dass das Ganze ziemlich abenteuerlich und aufwühlend werden würde. Ich bin Matthias Hof, ich bin Journalist. Claudia und ich, wir kennen uns schon seit mehr als 20 Jahren, wir sind Kollegen. Und wir haben schon oft zusammengearbeitet. Auch die Patenschaft, die habe ich von Anfang an mitbekommen. Aber jetzt will ich es doch genauer wissen. Wie funktioniert so eine Patenschaft überhaupt? Und wie hat das alles angefangen?
Es war eher Claudias Initiative und Claudias Idee, aber ich bin da sehr gerne mitgegangen. Ich war davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist und dass es Selma was bringen kann und dass wir da auch einen Haufen für zurückkriegen.
Das ist Hans, der Patenonkel. Er ist Holländer, von Beruf Künstler und 68 Jahre alt. Claudia ist 60 und Selma ist inzwischen 19 Jahre alt. Sie war gerade 6, als sie ihre Paten kennenlernte. Die hatten sich schon ein paar Monate vorher beim Patenprojekt vom Landschaftsverband Rheinland beworben und alle nötigen Papiere besorgt.
Wir brauchten ein polizeiliches Führungszeugnis, wir brauchten einen Gesundheitsattest und wir mussten einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, Erste-Hilfe bei Kindern. Da müssen wir auch alle 2 Jahre einen Auffrischungskurs machen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 7 Erste-Hilfe-Kurse gemacht und sind da relativ fit. Ja, und dann wird halt geguckt, dass das Kind nicht allzu weit entfernt wohnt von den Paten, damit man nicht erst, wir wohnen in Köln, also nicht durch die ganze Stadt fahren muss. Und ja, dann guckt man halt, ob man zusammenpasst und dann unterschreibt man einen Vertrag.
Da steht unter anderem drin, Zitat, die Paten übernehmen stundenweise die Betreuung des Kindes in den Nachmittagsstunden oder an den Wochenenden. Dabei ist das Ziel, eine verlässliche Beziehung zum Kind aufzubauen und die Familie zu entlasten. Aufgabe der Paten ist die Förderung des Kindes in allen wichtigen Lebensbereichen wie Kindergarten, Schule, Freizeit. Für das ehrenamtliche Engagement erhalten Hans und Claudia eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro im Monat.
Also wir haben zuerst einen schon älteren Jungen vorgestellt bekommen, der war schon 15, der war 2-3 Mal bei uns, das klappte gar nicht, wir kamen gar nicht miteinander zurecht. Am Anfang war es ganz okay, aber das ging irgendwie nicht. Und dann kam Selma und das war gut.
Ich habe erst gedacht, was soll das sein? Und ich wusste noch nicht, dass es sowas gab und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, die passen auf dich auf und jetzt mit Jugendamt und so. Und dann sei sie halt meine Patentanten geworden.
Und Onkel.
Und Onkel.
Selmas Mutter Sarah ist Marokkanerin, alleinerziehend und sie lebt mit Selma von Sozialhilfe. Sarah ist schon lange sehr krank. Sie hat zu hohen Blutdruck, Probleme mit dem Herzen, sie leidet an Diabetes und auch ihre Nieren funktionieren nicht gut. Da sie weder lesen noch schreiben kann, muss Selma von klein auf im Alltag eine Menge alleine regeln und lässt sich nur ungern sagen, was sie zu tun hat, weder zu Hause noch in der Schule. Das war einer der Gründe, warum die zuständige Sachbearbeiterin beim Jugendamt eine Patenschaft anregte.
Ja, ich erinnere mich ganz gut, als sie die Treppe hochkam und wir schon von oben hörten, wie da geplappert wurde. Sie redet sehr gern, sehr viel. Ja, da stand so ein kleines Mädchen. Sie war eigentlich schon recht offen, aber später stellte sie fest, dass sie ein unglaublicher Dickkopf ist.
Ja, das war direkt bei einem der ersten Besuche von Selma. Da haben wir Schwarzer Peter gespielt. Und das lief alles super, hat viel Spaß gemacht. Allerdings nur so lange, wie Selma gewonnen hat und den Schwarzen Peter losgeworden ist. Und dann kam nämlich das Spiel, wo sie den einfach nicht los wurde. Und es sah eben danach aus, dass sie verlieren würde. Und plötzlich, also so aus dem Nichts heraus, schmiss sie alle Karten quer durch das Zimmer, rannte in die Küche, versteckte sich unterm Tisch. Ja, und wir haben uns so angeguckt und dachten, okay, und was jetzt? Haben dann versucht, sie irgendwie zu beruhigen, so von wegen, Selma, ist doch nicht so schlimm, das ist doch nur ein Spiel, jeder verliert doch mal, wir haben doch auch schon verloren.
Da habe ich gar nicht mehr gehört, was ihr geredet habt. Dann habe ich meine Ohren zugemacht. Wut, Doppelpunkt. Boah, ich hasse euch alle. Ihr seid so blöd. Nein, das oder so. Einfach. Und dann steigt die Wut bis nach oben, bis ein Vulkan ausbricht. Und das ist nicht schön, wenn einer ausbricht.
Selma konnte also ziemlich wütend werden, aber sie konnte auch als Kind gut ihre Gefühle beschreiben, wie es ihr geht und auch was sie will und was nicht. Claudia hat während der ganzen Jahre immer wieder Aufnahmen mit einem Reportagegerät gemacht, auch schon bei diesem ersten Schwarzer-Peter-Spiel.
Das fand ich eigentlich sehr lustig, weil sie war da so selbstbewusst eigentlich, von so, nee,
nicht mit mir, das mache ich einfach nicht.
Aber letztendlich ist er natürlich unterm Tisch rausgekommen und es hat, glaube ich, auch keine bleibenden Schäden hinterlassen. Wir haben noch ganz oft Schwarzer Peter gespielt danach, also es war eins ihrer Lieblingsspiele, als sie klein war.
Nach drei Kennenlerntreffen war es soweit. Claudia, Hans und Selmas Mutter unterschrieben den Patenvertrag.
Eigentlich haben wir diese Patenschaft übernommen, um Selma bzw. irgendein Kind, das war jetzt nicht auf Selma gemünzt, aber Selma ist es ja geworden, also um Selma so ein bisschen den Weg zu glätten oder sie auf den Weg zu bringen, weil ihre Mutter das eben nicht kann aufgrund ihrer Erkrankung und auch weil sie nicht so gut Deutsch spricht.
In der Schule gab es immer wieder Schwierigkeiten. Schon in der Grundschule kam Selma nicht richtig in die Klassengemeinschaft rein. Und auch nicht so gut mit anderen Kindern in Kontakt.
Ja, aber das war auch... Ich war ein bisschen gereizter früher. Also ich war schneller gereizt als jetzt. Deshalb...
In dem Patenschaftsvertrag steht, dass sich Selma und ihre Paten einmal oder zweimal in der Woche für insgesamt 4 bis 6 Stunden sehen. Die Patenschaft ist freiwillig, aber die Termine, die sollten eingehalten werden. Außer jemand ist krank oder im Urlaub. Das wurde auch so von allen unterschrieben.
Es gab mal eine Zeit, da lief das überhaupt nicht gut mit der Patenschaft. Da war Selma, ja, so mit 10 fing das an, 10, 11. Da kam sie immer öfter zu spät. Manchmal kam sie auch gar nicht, ohne sich zu melden. Und irgendwann waren wir dann sogar ganz froh, wenn sie nicht auftauchte. Weil wenn sie kam, dann endete das also so gut wie jedes Mal mit Stress und Streit und bösen Worten. Und ja, das war nicht schön. Also wir haben die offizielle Patenschaft dann auch eine Zeit lang beendet.
Unser Podcast mit Selma beginnt Ende August 2021 mit dem Wechsel von der Realschule auf eine Gesamtschule. In der 10. Klasse, da hatte Selma die Qualifikation für die Oberstufe geschafft. Und jetzt nimmt sie Kurs aufs Abitur.
Die Leute machen mir eigentlich nur Angst, weil die sagen, das Abi ist so schwer. Das sind die wichtigsten 2 Jahre deines Lebens. Wenn du die verkackst, dann... hast du dein ganzes Leben verkackt, du musst dir richtig viel Mühe geben. Ich habe halt Angst, dass ich dann halt irgendwie das nicht schaffe und dann, ja, dann verkackt habe, ne?
Ja, Selma und das Abi, das ist schon echt unglaublich. Also, dass sie eines Tages mal Abi macht, das hätten wir echt nicht gedacht, als wir sie kennenlernten.
Warum nicht?
Ja, weil... Ich kann das gar nicht sagen, warum nicht, weil Selma war einfach in der Schule schon von der ersten Klasse hinterher. Sie hatte keine Ordnung in ihren Sachen, sie hatte kein Interesse an der Schule. Das ging auch die ganze Grundschule so. Sie hat dann eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen, ist dann auf die Realschule gegangen.
Dabei fällt Hans und Claudia immer wieder auf, dass ihr Patenkind ziemlich wissbegierig ist und sich für vieles interessiert.
Ich habe zum Beispiel einmal erlebt, da hat sie eine Taschenlampe und die war in all seinen Einzelteilen zerlegt. Und sie hat da in kurzer Zeit all diese Einzelteile richtig zusammengesteckt. Nur hat sie dann festgestellt, kann nicht funktionieren, weil dieses Teil ist kaputt.
Ich fand Selma immer unglaublich schnell. Sie hat wahnsinnig schnell Dinge erfasst und immer alles um sie herum hatte sie so im Blick, hat sie kommentiert. Und sie hatte immer, oder sie hat auch heute noch so eine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Ich erinnere mich noch, als sie noch klein war, da waren wir zusammen im Dom, im Kölner Dom. wahrscheinlich um die Krippe uns anzuschauen. Und wir haben uns auch den Kreuzweg angeguckt. Und irgendwann sagte Selma so, als auf einem der Bilder Jesus da unterm Kreuz zusammensackte und das Blut von seinem Kopf lief, da sagte Selma, warum hat ihm denn keiner geholfen? Das fand ich faszinierend, weil ich selber hatte mir diese Frage nie gestellt. Ich finde die aber ziemlich offensichtlich.
Selmas Start ins Leben ist alles andere als optimal. Nach einem knappen Jahr in einer Flüchtlingsunterkunft und einigen weiteren Jahren in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt sie jetzt mit ihrer Mutter in einer Sozialsiedlung. Selma nimmt Claudia und mich auf einen Spaziergang mit.
Diese Siedlung, die ist sehr schön, weil die auch neu gebaut wurde. Ja, ich mag es hier. Es ist schön ruhig. Ich mag das nicht so, in der Stadt zu wohnen, weil ich das nicht so mag, wenn draußen irgendwie Lärm ist. Hier ist eigentlich relativ ruhig, wie ihr hören könnt. Also es ist auch abends so, also ist immer ruhig.
In Selmas Nachbarschaft wohnen viele marokkanische Familien. In der Nähe gibt es Geschäfte mit marokkanischen Lebensmitteln. Couscous, Datteln, Salzzitronen. Es gibt Läden mit marokkanischen Haushaltsgeräten, Deko und Möbeln. Und eine Moschee gibt es auch.
Hier in Deutschland wirklich nicht so deutsch. Aber in Marokko wirklich deutsch, weil in Marokko denken die auch ein bisschen anders. Ich denke, ich habe so viele Meinungsverschiedenheiten, so Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit. Das ist so normal für mich und in Marokko ist das halt nicht normal.
Was an Selma marokkanisch ist und was deutsch, das erzählt sie uns in einer der nächsten Folgen. Und auch, welcher Kultur sie sich zugehörig fühlt und was Identität für sie bedeutet. Aber jetzt geht's erstmal um die Schule.
Schule ist eigentlich ganz chillig. Also stell dir vor, ich würde den ganzen Tag nur zu Hause sein. Das ist ja auch langweilig. Dann hat man eben ein bisschen Abwechslung. Das ist so wie Erwachsene arbeiten ja halt und ich gehe halt zur Schule. Man muss ja auch irgendwas im Leben haben. So, und den ganzen Tag zu Hause zu sein, ist ja auch langweilig.
Und was bringt dir das?
Wissen. Und halt, man kann lernen, halt lernen in der Schule.
Ungefähr 3/4 der Schülerinnen und Schüler an Selmas Gesamtschule haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Dazu ein paar Details aus der PISA-Studie von 2022. Da steht: Deutschland gehört zu den Staaten, in denen die Leistungsunterschiede zwischen Schülern mit Migrationshintergrund und den einheimischen Schülern am stärksten ausgeprägt sind. Das heißt, Kinder wie Selma haben in Deutschland deutlich schlechtere Bildungschancen als ihre deutschen Klassenkameradinnen und Kameraden. Und auch schlechtere als Kinder mit Migrationsgeschichte in anderen europäischen Ländern. Selma hat Bio und Mathe als Leistungskurse gewählt. In beiden Fächern steht sie 1. Auch in Chemie und Physik hatte sie immer gute Noten. Bis zum Abi dauert es noch eine Weile, aber der Countdown läuft. Selma ist gerade 17, seit einem Jahr in der Oberstufe und sie hat ihren Notenschnitt fest im Blick.
Ich bin nicht gut in Englisch, beziehungsweise in Englisch habe ich eigentlich 2+ geschrieben, also so schlecht bin ich in Englisch auch nicht. Ich bin nicht gut in Sport, ich bin nicht gut in Deutsch. Das sind meine 3 schlechten Fächer. Ich habe viele Einsen, aber nicht so viele Einsen, wie ich will. Das nervt mich.
Selma ist schwer erkältet. Das kann man hören, aber trotzdem, die Schule geht vor. Wenn ihr irgendwas wichtig ist, wenn sie Fragen hat, Hilfe oder Trost braucht oder einfach nur was loswerden möchte, dann schickt sie Claudia sofort eine Sprachnachricht. Seit Selma in der Oberstufe ist, sind die beiden per Smartphone fast täglich in Kontakt.
Ich weiß nicht, ob du morgen Zeit hast. Ich wollte fragen, falls du Zeit hättest, ob ich vielleicht eine Stunde früher kommen könnte. Das würde mir sehr, sehr viel bringen. Ich sehe ja, wenn ich mich bemühe, dass da auch was Gutes dabei rauskommt. Und das ehrgeizt mich dann auch immer so, wenn ich sehe, ja, ich habe mir jetzt richtig viel Mühe gegeben und das ist jetzt passiert, dann bin ich automatisch glücklich. Und dann sehe ich, ja, das bringt doch was, wenn du dir Mühe gibst. Am Anfang des Jahres in der Schule zum Beispiel habe ich mir die ganze Zeit Mühe gegeben und ich habe da irgendwie kein gutes Feedback zurückbekommen. Also ich habe nie irgendwie was gemerkt. Also die Lehrer haben mir nie gesagt, wow, Selma, toll, dass du 3 Seiten geschrieben hast in Bio. Und ich habe trotzdem nicht aufgegeben, obwohl ich halt kein Feedback zurückbekommen habe. Weil ich wusste irgendwie, irgendwann wird was Gutes kommen. Und ich mache das ja alles nicht für nichts.
Also wenn ich da so an meine Schulzeit denke, dann ist Selma eindeutig viel, viel fleißiger, als ich das jemals war. Die macht immer ihre Hausaufgaben, die paukt für Klausuren, die will bei den Lehrern einen guten Eindruck machen. Aber ihre Freundinnen, die sind da ganz genauso. Also die sind da auch nicht anders, alle total zielstrebig und fokussiert. Fokussiert, das ist auch so ein Lieblingswort von den Mädels. Also echt voll konzentriert auf das, was sie erreichen wollen.
Ich möchte gerne, wenn ich groß einen guten Abschluss haben und nicht überall 6er. Aber es fällt mir ein bisschen schwer bei der Realschule. Weil ich muss mich erst so richtig erkunden und wir machen da Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Und bei Englisch haben wir jeden Tag so ein Programm. Ich habe eine 3 geschrieben, aber es war auch nicht so ein guter Durchschnitt. Zum Beispiel, es gab nur 2er, 3er und 4er. Am meisten gab es 4er und sehr selten 3er und ganz, ganz selten 2er.
Diesen Ehrgeiz, den Selma hier mit 10 Jahren beschreibt, den hat sie auch später nicht verloren. Mit 15, als sie gerade die Quali für die Oberstufe geschafft hat, 2020 war das, spricht sie so darüber.
Ja, ich bin schon süchtig nach guten Noten, kann man schon sagen. Also wenn ich jetzt eine 1 vor mir sehe, ich schreie nicht rum und sage, oh mein Gott, ich habe eine 1 oder so. Wenn ich weiß, ich habe viel dafür getan, dann bin ich nicht glücklich, sondern ich weiß, ich habe es verdient. Aber wenn ich halt nicht so viel gelernt habe und irgendwie trotzdem noch eine 1 hingekriegt habe, dann bin ich schon glücklich. Verstehst du?
Als sie 10 war, habe ich das gar nicht vorstellen können. Aber irgendwann hat es so Klick gemacht und Selma ist plötzlich nur noch mit 1er nach Hause gekommen. Und das hat sie sich alles, wirklich alles alleine erarbeitet. Und ich habe echt großen Respekt dafür. Ich finde es ganz toll, dass sie diese Fleiß und Ehrgeiz hat, das anzustreben und wirklich auf dem Weg ist zum 1er-Abi. Und das finde ich grandios.
Ich mache eine große Feier. Ich mache eine ganz schöne Feier. 100%. Ich immer sage ein großer Dank, dieses Kind.
Für Selmas Mutter Sarah ist eine gute Schulbildung mit das Wichtigste im Leben. Sie selbst war nur 3 Jahre in der Grundschule. Selmas ältere Geschwister, die mussten auf Drängen des Vaters die Schule nach der 7. Klasse verlassen. Und sie haben bis heute Probleme, in Marokko Arbeit zu finden. Wenigstens Selma sollte es besser haben. Selma hat im Moment immer noch keine Ahnung, was sie später mal genau machen will. Aber was sie nicht möchte, das weiß sie genau.
Ich will an der Uni studieren und nicht in der Fachhochschule.
Aber wie kannst du so strikt sein, ohne was zu kennen?
Ich weiß nicht, ich will irgendwie an der Uni studieren. Das ist irgendwie mehr meins.
Du weißt doch gar nicht, was
das
beinhaltet.
Ich will trotzdem mehr.
Weil?
Weil ich es möchte.
Ja, aber warum? Was ist das
keine
für ein
Ahnung,
Gefühl?
Keine Ahnung, es hört sich cooler an. Und die Uni ist auch schöner.
Aber findest du das jetzt wirklich erwachsen zu sagen, mir gefällt die Schule.
Aber ich möchte,
mir gefällt die Schule von außen nicht, deswegen will ich auch gar nicht wissen, was
du
drin
machen. Ich möchte an der Uni studieren. Es muss eigentlich gar keinen Grund haben. Ich möchte einfach an der Uni studieren.
Selma ist gerade erst in der 12. Klasse. Bis zum Abschluss, da liegen noch jede Menge Prüfungen vor ihr. Also viel Arbeit, viel Druck und viel Stress. Noch ist alles schwammig. Alles möglich. Und das normale Leben neben Schule und irgendwann mal irgendein Job, das gibt's ja auch noch. Trotzdem, die Schule ist bei Selma das Thema.
Ja, ich glaube, so war scheiße. Und ich mache. Es zahlt sich nichts aus. Ich habe es echt satt, in Deutsch wirklich irgendwas noch zu machen. Weil ich gebe mir
mir Mühe, ich gebe mir Mühe, ich mache und tu und tu und tu und tu. Ich sitze mehrere Stunden an meinen Hausaufgaben. Es wird aber nichts. Also ich kann wirklich machen, was ich will. Es passiert nichts. Ich sehe nichts. Also ich sehe nur schlechte Noten. Ich sehe nur Schlechtes.
Ob Selma ihr Problemfach Deutsch in den Griff bekommt? Das erfahrt ihr in der zweiten Folge. Da werden wir auch hören, warum Lesen nicht so ihr Ding ist und warum sie trotzdem gerne in Bibliotheken geht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann findet ihr alle 6 Folgen von Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft, in der ARD-Audiothek.
Hey Claudia, könntest du vielleicht verstehen? Ich lese dir was vor, was genau das bedeutet. Ich muss ein Gedicht analysieren. Ihn umflattert der Schwalben, niedriger Schwarm und die Fledermäuse huschenden Flugs um den kahlen Ast, der zu hoch entwuchs, Blitz verbrannt seinem Haupt eines Galgens Arm. Ich verstehe, der Bahnhof.
Übrigens, nicht nur Selma kämpft mit der Schule. Deshalb zum Thema aus einer ganz anderen Perspektive. Hier noch ein Tipp von mir. Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Akuter Lehrkräftemangel, immer schlechtere PISA-Ergebnisse, Bildungsungerechtigkeit und immer neue Herausforderungen wie Antisemitismus oder KI. Bob Blume weiß, wovon er spricht. Er ist selbst aktiver Lehrer und hat seinen eigenen Podcast, in dem er mit kompetenten Gästen darüber spricht, was sich ändern sollte im deutschen Schulsystem. Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Ein SWR-Podcast in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.